Hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Waldeckischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 008 vom 22.07.2025. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und heute geht es unter anderem um Gerichtstermine von Wilke Wurstwaben bis Wildunger Busbetreiber und um eine Initiative für eine gezielte Zuwanderung in den Landkreis. Beim Thema im Fokus befassen wir uns heute mal mit Aufgaben, Herausforderungen und Alleinstellungsmerkmalen der waldeckischen Landwirtschaft. Und im Studio begrüße ich dazu eine kompetente Gesprächspartnerin, die im kommenden Jahr die größte Landwirtschaftskammer Deutschlands leiten wird und aus dem Waldecker Land stammt. Los geht's! Bevor wir aber in ein Gespräch gehen, schauen wir erstmal auf die Woche. Was ist passiert? Was hat uns bewegt? Was hat uns beschäftigt? Und da blicken wir erstmal auf den gesamten Landkreis. Und zwar hat der Kreistag getagt. Da gibt es mehrere Themen jetzt. Zum einen die AfD im Landkreis Waldeck-Frankenberg, die nutzt das Kreiswappen auf ihrer Homepage und in ihrem Schriftkopf. Das brachte Thorsten Reuter von den Freien Wählern in der jüngsten Kreistagssitzung zur Sprache und er verwies auf die kürzlich verabschiedete Wappensatzung der Stadt Bad Arolsen, die den politischen Parteien die Nutzung des Stadtwappens untersagt. Grund: die Gefahr der Instrumentalisierung und der Verlust der überparteilichen Bedeutung. Wenn politische Akteure das Wappen verwendeten, könne dies den Eindruck erwecken, dass die Kommune eine bestimmte politische Richtung unterstützt oder sich in parteipolitische Auseinandersetzungen einmischt. Landrat Jürgen van der Horst räumte ein, dass der Kreis zur Nutzung des Wappens noch keine offizielle Regelung getroffen hat. Die Verwendung des Landkreiswappens durch die AfD sei nicht mit der Verwaltung abgestimmt gewesen. Aktuell prüft die Kreisverwaltung die Erarbeitung von Verwendungshinweisen und mögliche Maßnahmen bei nicht abgesprochener Nutzung. Die Arolser Wappensatzung dient dabei als Vorbild. Sie regelt, dass nur die Stadt selbst das Wappen für offizielle Dokumente und Veranstaltungen nutzen darf. Wir bleiben beim Blick in den Landkreis. Der Bezirksfeuerwehrverband Kurhessen-Waldeck in dem Fall, der hielt seine diesjährige Verbandstagung in Bad Emstal-Merxhausen ab. Mit 125.000 Mitgliedern vertritt der Verband die Interessen von rund 25.000 aktiven Feuerwehrleuten aus den Landkreisen Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg, Kassel, Werra-Meißner, Fulda und der Stadt Kassel. Verbandsvorsitzender Gerhard Biederbick, der kommt nämlich aus Waldeck-Frankenberg, der nutzte seinen Bericht, um bekannte Themen mit einer Prise Humor und etwas Ironie aufzugreifen. Zur Brandschutzfinanzierung durch das Land Hessen sagte er mit einem Lächeln zu den anwesenden Landtagsabgeordneten: Wir hätten nichts dagegen, wenn sich die Politik dazu entschließen könnte, da ruhig nochmal ein paar Millionen draufzulegen. Biederbick wünschte sich außerdem mehr Mut zum Abbau bürokratischer Hemmnisse und praxistauglichere Regelungen für die Feuerwehren. Als Lobbyist für die Feuerwehr vertrete er deren Anliegen mit Überzeugung und Leidenschaft. Allerdings wird er das Amt nur noch bis zu den Vorstandswahlen im kommenden Jahr ausüben. Als möglichen Nachfolger nannte er seinen Stellvertreter Marco Kaufunger. Das 150-jährige Bestehen des Bezirksfeuerwehrverbandes soll im November in Willingen im Rahmen der Führungskräftetagung gefeiert werden. Die rund 70 Delegierten entlasteten den Vorstand einstimmig. Ja, es waren dunkle Wolken am Himmel, aber in Diebelsee-Fassbeck, da haben sich trotzdem 185 Menschen nicht vom 24-Stunden-Schwimmen im Freibad abhalten lassen. Seit 33 Jahren betreiben die Fassbecker ihr Freibad jetzt ehrenamtlich und haben nach so ursprünglichen Idee einen Schwimmklassiker entwickelt, der Besucher aus ganz Deutschland anzieht. Teilnehmer zwischen 4 und 77 Jahren gingen an den Start, von Familien über Kinder bis hin zu Leistungsschwimmern. Manfred Kiesling, der 67-Jährige aus Waiblingen, war bereits zum 20. Mal dabei und übernachtete auf einer Matratze im Wintergarten des Freibads. Das Besondere: es muss nicht 24 Stunden am Stück geschwommen werden, sondern jeder legt in diesem Zeitraum so viele Meter zurück, wie er möchte oder schafft. Martin Brücher, das ist der Vorsitzende des Schwimmbad-Fördervereins, der lobte die familiäre Atmosphäre der Veranstaltung, bei der sich alle Generationen treffen. Neben dem Schwimmen gab es Tischtennis, Probeschießen am Lichtgewehr, Schießstand und die Möglichkeit zu zelten. Alles ohne Eintritt oder Startgeld. Die DLG Bad Arolsen übernahm wie gewohnt die Aufsicht. Martin Buschmann aus Korbach wurde mit 922 Bahnen Gesamtsieger, während Manfred Kiesling mit 414 Bahnen die Seniorenklasse gewann. Alle Teilnehmer erhielten Urkunden, die ersten drei jeder Klasse zusätzlich auch Pokale. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg, der war am vergangenen Wochenende, am 18. und 19. Juli, Gastgeber der Snüffeldare. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ist holländisch. Das war eine zweitägige Kennenlerntour für niederländische Auswanderungsinteressierte. Die Initiative entstand aus der Teilnahme an der Emigrateurbörse in Utrecht, einer der größten Auswanderermessen Europas. Dort gelang es, über 10 interessierte Niederländer und Niederländer für eine Rundfahrt durch den Landkreis zu begeistern. Das Regionalmanagement Nordhessen und die Wirtschaftsförderung Waldeck-Frankenberg organisierten die Veranstaltung, um potenziellen Neubürgern einen authentischen Eindruck der Region zu vermitteln. Treffpunkt war das Residenzschloss in Bad Arolsen, von wo aus verschiedene Stationen im Landkreis besucht wurden. Das abwechslungsreiche Programm umfasste Begegnungen mit lokalen Akteuren, Bürgermeistern und Wirtschaftsvertretern sowie Besichtigungen und Gespräche mit engagierten Persönlichkeiten aus der Region. Ergänzt wurde das Programm durch Tipps für Übernachtung, kulinarische Entdeckung und Freizeitmöglichkeiten. Mit den Snüffeldaren möchte die Wirtschaftsförderung aktiv Menschen aus dem Ausland für die Region begeistern und so einen Beitrag zur nachhaltigen regionalen Entwicklung leisten. Die Initiative zeigt, wie Gastfreundschaft, Lebensqualität, wirtschaftliche Chancen Hand in Hand gehen können. Und wer mir sagen kann, wie ich das richtig ausspreche, dieses Snüffeldare, der wird lobend erwähnt in der nächsten Ausgabe. Ab geht's gedanklich nach Herzhausen. Die Jugendfeuerwehr Herzhausen, die feierte am vergangenen Samstag ihr 50-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsfest. 6 Jugendfeuerwehren aus der Gemeinde Vöhl veranstalteten eine Dorfrallye durch Herzhausen, deren Siegerehrung am späten Nachmittag in heiterer Gesellschaft stattfand. Jugendwartin Damaris Deppmeier würdigte in ihrer Dankesrede die Geschichte der Jugendfeuerwehr und hob besonders hervor, dass 1985 die ersten Mädchen einsteigen durften. Auch die Gründungsmitglieder, darunter der erste Jugendwart Helmut Klinker, wurden geehrt. Gemeindejugendwart Philipp Müller betonte, Feuerwehr macht Spaß, Feuerwehr ist etwas Tolles und das erleben wir hier immer wieder. Die Jugendfeuerwehr Herzhausen dankte der Gemeinde Vöhl und Einrichtungen wie dem Schwimmbad Korbach für die Unterstützung. Das Gasthaus Kellerwald in Herzhausen spendete Leibchen für Übungen und Wettkämpfe und besonders betont wurden Werte wie Teamwork, Kameradschaft und Nachhaltigkeit, die über 5 Jahrzehnte vermittelt wurden. Bei der Siegerehrung der Dorfrallye gewann die Jugendfeuerwehr Obernburg übrigens vor Herzhausen mit nur 10 Punkten Rückstand. Es folgten Buchenberg, Altenlotheim, Dorfitter und Ederbringhausen. Den Abschluss bildete eine Blaulichtdisco für Kinder und Jugendliche. Das Fest verspricht weitere erfolgreiche Jahre für die Jugendfeuerwehr in Herzhausen. Und wir haben noch ein Jubiläum, diesmal in Niederwerbe. Das Jubiläum 111 Jahre Edersee, das wurde am Wochenende nämlich beim Wasser- und Lichterfest in Niederwerbe mit einem abwechslungsreichen Programm gefeiert. Florian Jacobi und Fabian Kühn vom Lichtfesterausschuss, die blickten auf die Anfänge zurück und betonten die viele Arbeit, die in 14 Treffen investiert wurde. Waldecks Bürgermeister Nikolaus Havel bedankte sich beim Ausschuss für das ehrenamtliche Engagement, während Ortsvorsteher Marco Drebes das erste Bierfass anstach. Patrick Böchner eröffnete den WLZ Dancefloor mit einer musikalischen Zeitreise. Und Achim Seidlitz, der in den 1960er Jahren die Diskothek Las Vegas in Vega betrieb, machte auf der Seebühne den Auftakt, gefolgt von Jeff Harrison mit echtem Rockfeeling. Am Sonntag folgte dann ein Festgottesdienst mit Pfarrer Werner Hohmeister, der an die Erbauung der Edertalsperre erinnerte. Das musikalische Programm reichte vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenhausen über die Volkstanzgruppe Barnsdorf bis zu verschiedenen Line-Dance-Formationen. Mittelalterlich ging es an den Ständen des Drachenfestes zu, während die Schützengesellschaft 1604 Sachsenhausen ihre Kanone mitbrachte. Sehr begehrt waren die Hubschrauberrundflüge über den Edersee und den Nationalpark. Das Team von Nationalpark Kellerwald Edersee bot Rangerwanderungen an, während zahlreiche Aussteller zum Stöbern einluden und Hüpfburg, Karussell sowie Luftballonclowns die jüngsten Besucher unterhielten. Ja, es ist so ein Thema, was uns noch eine Weile beschäftigen wird, wenn wir nach Twiste-Tal-Twiste gucken. Der Strafprozess gegen die Verantwortlichen der Wilke Wurstwaren GmbH, der verzögert sich nämlich immer weiter. Fast 6 Jahre nach dem Hygieneskandal von 2019 gibt es immer noch keinen Hauptverhandlungstermin. Das Landgericht Kassel hatte Ende 2024 nur einen kleinen Teil der Anklagevorwürfe zugelassen, woraufhin die Staatsanwaltschaft Beschwerde beim Oberlandesgericht Frankfurt einlegte. Richter Matthias Besson betonte, das komplexe Verfahren gehe seinen rechtsstaatlichen Gang und verlaufe nicht, Zitat, im Sande. Eine Entscheidung aus Frankfurt steht jedoch weiterhin aus. Die Staatsanwaltschaft Kassel hat ihre Ermittlungsergebnisse in 160 Aktenordnern zusammengetragen. Die 3 Angeklagten aus der Geschäftsleitung müssen sich wegen fahrlässiger Tötung, Körperverletzung in 7 Fällen, Betrug in 17 Fällen und 101 Verstößen gegen das Lebensmittelgesetzbuch verantworten. Zwischen 2017 und 2019 starben 11 Menschen in ganz Deutschland an Listerieninfektionen durch Wilke-Produkte. Das Robert-Koch-Institut hatte bereits 2018 einen spezifischen Listeriencluster entdeckt. Und das Unternehmen wurde dann 2019 geschlossen und ging in die Insolvenz. Die Gemeinde Twistetal, die sucht bis heute nach einer neuen Nutzung für das ehemalige Firmengelände. Wir blicken nach Rina, aber es geht eigentlich um Willingen. Der gemischte Chor der Willinger Concordia, der hat nämlich mit seinem Jubiläumskonzert in der Thomaskirche in Rina begeistert. Zum 25-jährigen Bestehen absolvierte der Chor eine Tour mit 5 Konzerten in der Region und das dauert auch noch an. Im Rahmen der Upländer Sommerkonzertreihe Kultur und Begegnung präsentierten die Sängerinnen und Sänger ein Best-of aus ihrem umfangreichen Repertoire von 70 bis 80 Stücken. Chorleiter Nikolaus Schröder führte durch einen abwechslungsreichen Abend mit kraftvollen Stimmen und gelungenen Arrangements. Das Programm spannte einen weiten Bogen von geistlichen Liedern über Evergreens bis hin zu Disney-Klassikern. Mit The Prayer und Lord, I Give My Heart to You grüßte der Chor den Hausherren, gefolgt von zeitlosen Hits wie Whitney Houstons One Moment in Time und John Lennons Imagine. Den Abschluss bildeten Disney-Musicals mit Stücken von Oscar-Preisträger Alan Menken. Die gut besuchte Veranstaltung endete mit der Zugabe Fly Me to the Moon und geselligen Beisammensein. Die Jubiläumstour wird am 14. September in Usselnand fortgesetzt, gefolgt von Terminen in Schwalefeld am 2. November und dem Abschluss am 21. Dezember mit Weihnachtsliedern. Ich hatte es ja gesagt, der Kreistag hat getagt und da haben die Grünen etwas angefragt, eine große Anfrage. Da ging es um die aktuelle Situation der Kindertagespflege. Im Landkreis sind derzeit demnach 57 Kindertagespflegepersonen tätig, die 231 Kinder betreuen. Vor 3 Jahren waren es noch 62 Tagespflegepersonen mit 239 Kindern, also etwas mehr. Die Grünen sehen Optimierungsbedarf und wollen Schwachstellen identifizieren sowie neue Wege für eine zukunftsfähige Kindertagespflege suchen. Aus ihrer Sicht stellt sich die Realität nicht immer so positiv dar, wie es die Antwort der Verwaltung suggeriert. 2 Kritikpunkte stehen im Fokus: die angebliche Deckelung der Betreuungszeit auf 20 Stunden und mangelhafte Vertretungsregelungen. Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Friese widersprach jedoch der Darstellung zur Stundendeckelung. Diese gelte nur für nicht berufstätige Eltern. Sobald mindestens ein Elternteil arbeitet, entfalle die Begrenzung. Für bessere Vertretungsregeln will der Landkreis Modelle aus Marburg-Biedenkopf und Kassel prüfen. Die Fraktionen forderten attraktivere Rahmenbedingungen für Tagespflegepersonen, bessere Planungssicherheit und eine Werbekampagne zur Gewinnung weiterer Betreuungskräfte. Ein früher Vertretungsstützpunkt in Frankenberg war mangels Bedarf schon mal geschlossen worden. In Wildungen, da gibt es die stadteigene BKW BWV Verkehr und da ist ein schwerwiegender Konflikt zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat eskaliert. Die Geschäftsleitung warf dem freigestellten Betriebsratsvorsitzenden Jörg W. und seinem Kollegen André D. vor, sich persönlich bereichern zu wollen. Diese wiesen die Vorwürfe als gelogen zurück und erstatteten Anzeige wegen Verleumdung. Nach ihrer Darstellung bot die Geschäftsführung am 15. April umgekehrt W. eine höhere Lohngruppe und D. 6.000 Euro Prämie an, wenn sie verhindern würden, dass geplante Klagen des Betriebsrats beim Arbeitsgericht eingereicht werden. Der Betriebsrat hat schwere Vorwürfe gegen die Geschäftsleitung vorbereitet. In 75 Fällen soll die vorgeschriebene Zustimmung zu Fahrerplänen nicht eingeholt worden sein. Und besonders brisant ist der Vorwurf einer Schattenplanung mit sogenannten A-Plänen, die dem Betriebsrat nie zur Genehmigung vorgelegt wurden. Zudem soll einem Busfahrer 4 Tage lang einen 13,5-Stunden-Dienst auferlegt worden sein, der gegen Lenk- und Ruhezeiten verstößt. Die BKW stand bereits mehrfach wegen ähnlicher Kritik in der Öffentlichkeit. Mehrere Betriebsratmitglieder sind zurückgetreten, weshalb kurzfristig Neuwahlen stattfinden müssen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Gutheil äußerte sein Bedauern über die Situation. Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung äußern sich zu den laufenden Verfahren, unter anderem gegen den Betriebsratsvorsitzenden, aber nicht weiter. Jeder hat ihn, fast jeder braucht ihn, bei uns auf dem platten Land. Im Landkreis dauert die Bearbeitung von Führerscheinanträgen derzeit aber 4 bis 5 Wochen. Das entspricht etwa dem Niveau anderer nordhessischer Kreise. Landrat Jürgen van der Horst verwies in der Kreisratssitzung auf externe Faktoren wie unvollständige Unterlagen oder Verzögerungen bei der Bundesdruckerei. Zudem führen saisonale Schwankungen, etwa durch Umtauschanträge alter Führerscheine, zu längeren Bearbeitungszeiten. Ein größeres Problem für Speditionen ist jedoch die Sprachhürde für Migranten. Oliver Preising von der Spedition Schwarz kritisiert, dass Lkw-Fahrer ein B1-Sprachzertifikat benötigen, um in Deutschland einen Führerschein machen zu dürfen. Er plädiert für Fahrschulunterricht in Fremdsprachen, um die Integration zu beschleunigen. Die IHK Kassel bestätigt, dass laut Berufsfahrerqualifikationsgesetz mindestens B1-Niveau erforderlich ist. Eine Reform der EU-Führerscheinrichtlinie könnte hier Abhilfe schaffen. Busunternehmen wie die BKW Bad Wildung wünschen sich zwar schnellere Bearbeitungszeiten, verstehen aber die Herausforderungen der Behörden. Der Fachkräftemangel bleibt dennoch ein zentrales Problem, besonders im Linienverkehr. Der Planungsausschuss in Bad Wildungen, der hat Kriterien für den Verkauf des Kurhausareals festgelegt. Dabei ging es um die Frage, wie detailliert die Vorgaben für Kaufinteressenten sein sollen. Zu strenge Regeln könnten die Vielfalt der Ideen einschränken. Zu lasche Vorgaben könnten zu unerwünschten Ergebnissen führen. Ursprünglich sollte der Kaufpreis zu 50% in die Bewertung einfließen, das Nutzungskonzept zu 30% und Gestaltung sowie städtebauliche Einbindung zu je 10%. Nach Diskussionen entschied sich der Ausschuss für eine andere Gewichtung. Der Kaufpreis soll nur noch 40% erzielen, während Nutzungskonzept und gestalterische Qualität jeweils 30% ausmachen. Das Grundstück soll bevorzugt als Ganzes verkauft werden, auch wenn es lokale Interessenten für Teilstücke gibt. Diese könnten sich jedoch zusammenschließen und gemeinsam ein Konzept einreichen. Über die Vergabe entscheidet ein Gremium aus internen und externen Fachleuten. Die Stadtverordnetenversammlung wird in Kürze über die Empfehlungen abstimmen. Es gibt ein bundesweites Programm, das heißt Vision Zero. Das ist vom Bundesministerium für Verkehr und das verfolgt das Ziel, die Zahl der Verkehrstoten auf deutschen Straßen bis 2030 um 40% zu senken. Auch die Zahl der Schwerverletzten soll deutlich reduziert werden, da mehr als 2/3 aller Unfälle 2023 innerorts passierten. Meist waren Radfahrer und Fußgänger betroffen. Um mehr Sicherheit zu erreichen, sollen verstärkt Tempo-30-Zonen eingerichtet werden. In Waldeck-Frankenberg wurde dies bereits an mehreren Stellen umgesetzt oder ist in Planung, wie eine Umfrage der Zeitung in den Städten und Gemeinden des Landkreises ergab. Die Grünen brachten das Thema in die jüngste Kreistagssitzung ein. Dr. Peter Kosmich wies darauf hin, dass nach der Änderung der Straßenverkehrsordnung nicht mehr die Flüssigkeit des Autoverkehrs im Vordergrund steht, sondern die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gleichrangig behandelt wird. Erster Kreisbeigeordneter Karl Friedrich Fese erklärte, dass die Anpassung der Straßenverkehrsordnung Ländern, Städten und Gemeinden mehr Entscheidungsspielräume eröffnet. So können beispielsweise an Spielplätzen und hochfrequentierten Schulwegen leichter Geschwindigkeitsbegrenzungen angeordnet werden. Die Kreisverwaltung unterstützt die Kommunen bei geplanten Sanierungen in Ortsdurchfahrten durch Gemeinschaftsmaßnahmen zur besseren Straßenraumgestaltung. Und ein Kollege von mir, der hat eine Umfrage gemacht in der WLZ und hat in den Kommunen des Landkreises mal nachgefragt und das zeigt unterschiedliche Ansätze. Während Korbach bereits viele positive Veränderungen erreicht hat und weitere Maßnahmen für stark belastete Ortsdurchfahrten plant, sieht Willingen wenig Handlungsbedarf, da fast alle Ortsbereiche bereits verkehrsberuhigt sind. Diemelsee hat schon Tempo-30-Zonen bei Kindergärten und Seniorenheim eingerichtet und prüft weitere Standorte wie die Hauptstraße in Adorf. Bad Wildungen nutzt die neuen Spielräume für Tempo 30 auf der Dr. Born-Straße und der Dr. Marx-Straße, wo sich Kliniken, Altenheime und Spielplätze befinden. Twistetal hat in Berndorf und Twiste bereits flächendeckend Tempo 30 eingeführt, während die Diemelstadt die Vision Zero Grundsätze schon seit Jahren lebt und im Umfeld von Schulen und Kitas bereits entsprechende Zonen etabliert hat. Volkmarsen plant Umsetzung auf stadteigenen Straßen nach Beratungen in den Ortsbeiräten und Vöhl hat ein Nahmobilitätskonzept erarbeitet, um den Rad- und Fußverkehr sicherer zu gestalten. In Bad Arolsen, da gibt es eine Wohnungsbaugenossenschaft und die feierte vor wenigen Tagen ihr 90-jähriges Bestehen. Kurzer Blick in die Geschichte. Am 19. Juli 1935, da versammelten sich im Hotel zur Post in Arolsen 33 Einwohner aus dem Kreisteil der Twiste, um die gemeinnützige Baugenossenschaft für den Kreis der Twiste zu gründen, so der damalige Name. Bereits 1935 und 1936 entstanden 15 Häuser mit 30 Wohnungen, die ursprünglich für Offiziersfamilien der in Arolsen neu angesiedelten SS-Garnison bestimmt waren und größtenteils durch ein Darlehen des Deutschen Reiches finanziert wurden. Trotz der eingeschränkten Zweckausrichtung und der damaligen politischen Gleichschaltung wurde bemerkenswert eine genossenschaftliche Rechtsform gewählt, die später die breite sozial orientierte Wohnungsbereitstellung ermöglichte. Nach dem Krieg beschlagnahmte die US-Armee zunächst die Wohnung. Die Beschlagnahmen wurden jedoch Ende der 40er Jahre wieder aufgenommen. Aufgrund der großen Wohnungsnot baute die Genossenschaft dann die Dachgeschosse der 15 Vorkriegshäuser aus und schuf dadurch 15 zusätzliche Wohnungen. Seit 1962 befindet sich die Geschäftsfälle in der Großen Allee 61. Ab den 1970er Jahren trat die Genossenschaft vermehrt als Bauträger auf und erweiterte ihr Portfolio in den letzten Jahren durch Ankäufe erheblich. Und heute sind mit 667 Wohnungen in 101 Häusern sowie 212 Garagen und 7 Läden, da ist der größte Wohnungsanbieter im Stadtgebiet Bad Arolsen entstanden. Wildungsbürgermeister Ralf Guthal, der sagt, die Digitalisierung soll unser Leben erleichtern und verbessern. Das hat er zur Eröffnung des Digitaltages im Rathaus gesagt. Der Digitaltag bot dem Publikum im Foyer des Bürgerbüros und vor dem Rathauseingang einen spielerischen Zugang zum Thema. Clemens Heudel lud den Bürgermeister ein, sich von einem KI-gesteuerten Zeichenstift porträtieren zu lassen, während ein Team der Waldeck-Frankenberger Bank VR-Brillen für virtuelle Erfahrungen bereitstellte. Christian Scholz von der Stadt Bad Hersfeld, zuständig für Smart-City-Konzepte, der demonstrierte den Einsatz von KI beim Hochwasserschutz. Wassersensoren überwachen sensible Bereiche und schließen bei Gefahr automatisch Schotten in der Hersfelder Senke, wo Fulda und Haune zusammenfließen. Digitalisierung und KI eröffnen ganz neue Möglichkeiten bei der Stadtplanung. Bürger könnten künftig virtuell eigene Entwürfe für Plätze wie den Wildunger Marktplatz erstellen, ähnlich wie beim Küchendesign in Möbelhäusern. KI hilft auch beim Parkraummanagement, indem sie anzeigt, wie viele Plätze noch frei sind. Doch Digitalisierung kostet. Dauerausgaben für Abos und Services bremsen die Entwicklung in den Rathäusern. Hauptamtsleiter Christoph Heiser erklärt, dass die gewachsene Selbstverwaltung in Deutschland eine Vereinheitlichung erschwert. Ein Problem zeigt sich bei der Bürgerbeteiligung. Von Bad Wildungs knapp 17.000 Einwohnern nutzen bisher nur rund 250 die Online-Beteiligung auf der Homepage, nicht einmal 1,5%. Die Stadt arbeitet jetzt an Konzepten, um Interesse und Reichweite zu steigern. In der Gemeinde Edertal, da hat es zu einem landwirtschaftlichen Informationsaustausch im Rathaus stattgefunden. Bürgermeister Frederik Westmeier begrüßte zahlreiche Ortslandwirte aus den Ortsteilen und eine kleine Delegation der Verwaltung mit Bauhofsleiter Alexander Paul, Bauhofsleiter Sebastian Brindköppe und Klimaschutzmanager Philipp Witte sowie Alexander Schotte vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen. Zum Auftakt hielt Schotte einen Impulsvortrag zur Bedeutung Pflege und nachhaltigen Nutzung von Weg- und Feldrändern. Sie betonte die ökologische Rolle dieser Bereiche als Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und wies auf deren Bedeutung für Erosionsschutz und Förderung der Biodiversität hin. Der zweite Themenschwerpunkt des Abends war die Instandsetzung und Pflege von Feldwegen im Edertal. Dabei wurden vor allem die Sanierung der Fahrbahn, die Wiederherstellung von Wassergräben sowie generelle Pflegemaßnahmen angesprochen. Ziel ist es, die Infrastruktur langfristig zu sichern und die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen zu erleichtern sowie die Naherholungsmöglichkeiten der Bürger zu verbessern. Im Anschluss entwickelte sich ein lebendiger und offener Austausch zwischen den Landwirten und den Verwaltungsmitarbeitern. In konstruktiver Atmosphäre wurden Ideen, Herausforderungen und konkrete Anliegen besprochen. Die Gemeinde plant, den Dialog mit der Landwirtschaft weiter zu intensivieren und künftig regelmäßige Zusammenkünfte im Jahresturnus und bei Bedarf zu Veranstaltungen. Und das war es mit dem Blick zurück in die Woche. Wir schauen mal auf das Thema im Fokus. Und es gibt eine Branche im Waldecker Land, die spielt hier im Leben der Menschen eine weitaus gewichtigere Rolle als in vielen anderen Gegenden Deutschlands. Und das ist die Landwirtschaft. Auch wenn nur noch 2% oder 1 Million Menschen deutschlandweit gesehen damit direkt zu tun haben, so sorgen doch unsere ländliche Struktur und die Verbundenheit mit ihr dafür, dass Ackerbau und Viehzucht, Gartenbau, Forstwirtschaft und Fischerei direkter im Leben von vielen Waldeckern verankert sind. Und ja, auch Weinbau gehört zur Landwirtschaft und spielt im Waldecker Land eine klitzekleine Rolle. Aber ich schweife ab. Im Studio begrüße ich heute eine Expertin, der Landwirtschaft im Blute liegt, deren Familie seit Generationen einen Hof hat und die beruflich aus der Vogelperspektive auf das Thema schaut. Sei gespannt, rein ins Gespräch. Und im Studio habe ich heute einen Gast, 47 Jahre alt, und sie wird ab 2026, ab dem 01.01. Geschäftsführerin einer Landwirtschaftskammer, und zwar der größten, die wir in Deutschland haben, in Schleswig-Holstein. Sie kommt aus Fassbeck, hat einen Bezug in die Region, weil sie war mal Geschäftsführerin beim Kreisbauernverband in Waldeck. Stefanie Wetekamp ist zu Besuch. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, es geht demnächst weit weg Richtung Kiel, nach Schleswig-Holstein. Der Blick zurück ist ja dann doch, die Waldecker sind heimatverbunden. Sag mal, was bedeutet Ihnen denn Heimat?
Ja, also mich verbindet mit Waldeck schon sehr viel und vor allen Dingen auch unsere ganze Familie verbindet mit Waldeck sehr viel. Wir haben ja einen landwirtschaftlichen Betrieb und da ist es ja auch immer so, dass der von Generation zu Generation weitergegeben wird. Da sind wir schon in der 13. an diesem Standort in dieser Familie. Das ist natürlich schon ein sehr, sehr, sehr langer Zeitraum. Und dann ist es so, dass natürlich hier Freunde, Verwandte, Familie, Bekannte alle zu Hause sind. Und von daher, ja, ist schon viel, was einen mit der Region und mit der Heimat verbindet.
Sie waren ja auch, ich habe es ja schon gesagt, lange Zeit beim Kreisbauernverband tätig. Wie hat Sie denn diese Zeit geprägt?
Ich habe natürlich unheimlich viele Menschen in Waldeck kennengelernt und in Gesamt Waldeck-Frankenberg, also dem gesamten Landkreis. Und das ist natürlich schon sehr prägend, weil man doch sehr tief auch in geschichtliche Zusammenhänge Einblick erhält, auch Familien einfach kennenlernt, viele Geschichten hört, aber auch so die Problemstellungen der Betriebe hier vor Ort einfach kennt. Und es ist in so einer Position schon wichtig, auch dieses Vertrauensverhältnis zu den landwirtschaftlichen Betrieben zu haben. Und ich glaube, das war auch so, dass man einfach oft auch in Gespräche mit hinzugezogen wurde. Und das prägt einen natürlich. Also, dass man einfach auch weiß, es ist nicht immer rosig. Also gerade ein Kreis oder ein Bauernverband kümmert sich halt häufig auch um Probleme und die Rahmenbedingungen, aber auch um Hofübergaben und solche Sachen. Und ja, das ist schon eine sehr prägende Zeit für mich auch persönlich gewesen, auf jeden Fall.
Sie hätten ja auch sagen können, Sie haben es ja selber gesagt, Sie haben selber einen landwirtschaftlichen Betrieb, hätten ja da auch bleiben können oder sich anderweitig woanders was suchen können. Aber Sie haben ja irgendwann mal den Punkt gehabt, wo Sie gesagt haben, ich gucke mir die Landwirtschaft aus einer anderen Perspektive an sozusagen. Können Sie sich an den Moment erinnern?
Ja, also ich bin von Natur aus auch schon offen und neugieriger Mensch. Und dann muss man natürlich immer gucken, in welcher Lebensphase steht sowas an. Und es war natürlich in der Zeit, als unsere Kinder noch klein waren, dann ist man eher auch sehr fokussiert darauf und natürlich auch ist es einfach notwendig, dass man vor Ort ist. Jetzt ist wieder so eine andere Lebensphase eingetreten, wo man denkt, die sind jetzt doch auch schon wieder ein Stück weit selbstständiger und man kann einfach noch mal schauen und ein bisschen Ausschau halten. Und eine prägende Phase in meinem Leben war mein Auslandsaufenthalt. Ich war ein Jahr in Neuseeland, habe da in der Zeit eben auch an der Küste gelebt, im landwirtschaftlichen Bereich gearbeitet. Und ich glaube, das ist auch so eine prägende Sache, wo man dann einfach denkt, man kann auch mal die Augen aufhalten und mal schauen, ob es noch andere Möglichkeiten gibt. Das war jetzt so, dass einfach auch diese Stellenausschreibung sehr gut auf mein Profil gepasst hat, wo wir uns als Familie drüber unterhalten haben, sollen wir da mal Kontakt aufnehmen, haben gemeinsam entschieden, ja, das passt jetzt zu unserer Lebensphase und ja, und dann ist es so gekommen. Hätte ich mir jetzt vor 4-5 Monaten auch noch nicht gedacht, aber plötzlich ist es soweit, ja.
Ja, die Uhr tickt, ab 1.1. ist es ja dann soweit. Jetzt sind Sie noch nicht in Amt und Würden, sage ich mal, aber trotzdem der Versuch. Welche Unterschiede gibt es denn zwischen der walligschen Landwirtschaft und der schleswig-holsteinischen, wenn man das so global mal sagen darf? Ist ja. Ihnen da schon was aufgefallen?
Also erstmal gibt's ja schon aus meiner Sicht einen Unterschied zwischen der waldeckschen Landwirtschaft und dem Rest von Hessen. Also wir haben auch Regionen, wo Landwirtschaft nicht so einen großen Stellenwert hat, wie das in Waldeck-Frankenberg der Fall ist. Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass wir nicht so nah am Rhein-Main-Gebiet sind, dass wir hier einfach immer noch sehr prägend ist, auch der landwirtschaftliche Bereich. Und das ist in Schleswig-Holstein aus meiner Kenntnis raus schon sehr ähnlich. Also in Schleswig-Holstein spielt Landwirtschaft einfach auch eine sehr große Rolle. Und auch dort ist es so, dass man ja, ich sag mal, nicht so ein Industriestandort ist, sondern eben gerade dieser landwirtschaftliche Forstwirtschaft, Gartenbau, Fischerei, also dieser ganze grüne Bereich eben einfach einen großen Stellenwert hat. Und darüber freue ich mich natürlich. Das ist was, was ich aus Waldeck kenne und was mich freut, dass ich da eben dann auch ja in dem Ganzen eine Rolle spielen darf.
Es gibt also eher Gemeinsamkeiten als Trennendes, sage ich mal.
Ja, Gemeinsamkeiten. Gut, was unterschiedlich ist, es sind andere Naturräume. Es ist schon sehr anders. Es gibt dort Geest und Marsch, also ganz andere Bodenstrukturen. Es gibt sehr, sehr große Betriebe. Das kennen wir von hier auch nur wenig. Also große Güter, die dort bewirtschaftet werden mit vielen Hektaren im Ackerbau. Es gibt aber auch Hügelland, das ist dann schon wieder ein bisschen ähnlicher zu uns. Also es gibt schon auch Unterschiede, die ich wahrgenommen habe, was sehr schön ist. Das finde ich auch sehr reizvoll. Die Landwirtschaftskammer sitzt im Grunde auf einem Campus zusammen mit dem Bauernverband, mit der Deuler, mit der Hochschule, mit der Landschule, also der Fachschule. Das ist natürlich total super, dass das alles auf einen fußläufig erreichbar, auf einem Gelände ist und die, so wie ich es jetzt empfunden habe, in meinen wenigen Aufenthalten, die ich dort hatte, sehr dicht beisammen, so dass da auch eine gute Zusammenarbeit stattfinden kann. Und das wünsche ich mir natürlich auch.
Okay. Jetzt habe ich ja gesagt, die Uhr tickt sozusagen und die Aufregung kommt vielleicht und geht vielleicht. Es gibt ja natürlich auch noch andere Sachen, die Sie ja zu tun haben bis dahin. Trotzdem, was ist das für eine Herausforderung, vor der Sie da stehen? Was denken Sie?
Also es ist natürlich auf der einen Seite eine berufliche Herausforderung. Ich habe ja dann schon eine sehr große Verantwortung einfach für viele Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Eine große Herausforderung sehe ich darin, dass ich dort natürlich nicht das Netzwerk habe, wie ich das hier jetzt habe. Das ist ja einfach so gegeben, weil ich seit über 20 Jahren in der Agrarbranche in Hessen tätig bin, ganz viele Jahre dann hier in Waldeck-Frankenberg. Und dann kennt man natürlich auch alle Akteure. Das muss ich mir dort natürlich erst erarbeiten. Und da wird erstmal der Fokus drauf liegen, dass man eben Leute kennenlernt, dass man zuhört, wo sind denn da auch die Probleme. Natürlich ist es für uns als Familie eine Herausforderung, also jetzt mal ganz unabhängig von dem beruflichen Kontext, müssen wir uns natürlich auch anders organisieren und ich habe das vorhin schon gesagt, unsere Kinder, die sind schon durchaus selbstständig, dann nächstes Jahr 15 und 16, also auch auf dem Sprung ins eigene Berufsleben. Sie sind es auch gewöhnt, dass ich schon immer berufstätig war, aber dass ich natürlich dann mehrere Tage am Stück auch immer nicht da sein werde, wird dann nochmal eine Umstellung. Aber auch das haben wir ganz offen mit den beiden besprochen und sie natürlich da auch mit einbezogen. Und von daher glaube ich, dass wir da auch auf einem guten Weg sind und dass das vielleicht mit auch noch einem anderen Lebensschwerpunkt, also dass wir uns dort auch treffen können und dann eben in Meeresnähe unter Umständen sind, vielleicht auch einfach eine Bereicherung für die Familie. Also ich versuche immer optimistisch zu sein und das positiv zu sehen. Und so leben wir das und ich glaube, ich hoffe, dass uns das dann auch gelingen wird als Familie.
Wir haben das ja per Pressemitteilung erfahren. Die Landwirtschaftskammer hat uns informiert. Und da stand nicht ohne Stolz drin, dass sozusagen jetzt die erste Frau an der Spitze stehen wird. Was hat das für eine Bedeutung?
Es ist, glaube ich, immer normaler geworden, dass Frauen auch in Spitzenführungspositionen unterwegs sind. Also sagen wir es mal andersrum, es sind zwei Besonderheiten. In der Agrarbranche ist es eigentlich eine männerdominierte Branche, also von jeher. Und es war ja schon beim Kreisbauernverband Waldeck war ich auch die erste Frau, die in der Geschäftsführung war. Und auch das hat damals schon, glaube ich, für die ein oder andere Diskussion gesorgt. Und im Nachgang war es für alle völlig normal. Und ich glaube, da müssen wir auch hinkommen. Und das wünsche ich mir natürlich für Schleswig-Holstein auch, dass man gar nicht mehr darüber diskutiert, ist das Mann, ist das Frau, sondern dass das am Ende darum geht, wie macht jemand seinen Job und wie funktioniert das. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und worüber ich mich freue, wirklich sehr freue, ist, dass wir einfach immer mehr in diese Chancengleichheit kommen. Also, dass es unabhängig vom Geschlecht möglich ist, einfach solche Berufe zu ergreifen und solche Wege zu gehen. Und das ist, glaube ich, das, was wirklich eine Errungenschaft ist, dass wir diese Chancengleichheit inzwischen an vielen, vielen Stellen haben.
Sie haben es ja selber gesagt, die ist eine Männerdomäne oder war es lange Zeit. Dagegen anzukommen ist natürlich dauert einfach, gibt es wahrscheinlich auch viele Vorurteile. Kann man global sagen, was für eine Rolle spielen denn Frauen in der waldeckschen Landwirtschaft?
Also in der waldeckschen Landwirtschaft, auch da ist es so, dass ich das in meiner Zeit beim Bauernverband auch erleben durfte, dass alleine dadurch, dass ich in der Geschäftsführung war, sich immer mehr Frauen auch mit eingebracht haben oder zu den Versammlungen kamen beispielsweise, was vorher gar nicht so der Fall war. Und es ist heute so auf den Betrieben, dass die Frauen nicht nur mitarbeitende Familienarbeitskraft sind, sondern Betriebsleiterinnen sind, mitentscheiden, mit in der Verantwortung sind und natürlich auch alles wissen müssen darüber. Und wir eben immer noch einen steigenden Anteil auch an Frauen haben, die Landwirtschaft lernen, die sich dort weiterbilden, die auch in dem Bereich studieren. Und dass auch das immer normaler wird. Es ist auch so, dass die körperliche Arbeit auf den Betrieben zurückgeht. Das war immer so ein ausschlaggebender Punkt, wo man doch auch häufig als Frau vielleicht doch an seine Grenzen kommt, einfach was so die körperliche Kraft angeht. Aber da ist natürlich die Digitalisierung und die Technisierung spielt da eine große Rolle, dass es eben auch für Frauen heute absolut möglich ist, Betriebe zu leiten in jeglicher Form mit Tierhaltung oder Ackerbau. Und so ist es auch in Waldeck-Frankenberg. Und in Waldeck jetzt gezielt haben wir natürlich einen sehr guten Draht auch zu den Landfrauen, wo einfach Frauen sich engagieren im Ehrenamt, die ja, einfach gucken, wie können wir auch den Weg weiter verfolgen. Und ein wichtiger Punkt in deren Arbeit im Moment ist eben auch der Punkt, wie kriegen wir eine finanzielle Absicherung der Frauen auf den Betrieben hin. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der eben im Auge bleiben muss. Und da arbeiten die Waldeckschen Frauen im Moment dran. Und ja, von daher passt der Weg da, glaube ich, ganz gut.
Jetzt waren Sie ja nicht nur beruflich mit der Landwirtschaft verbunden, Sie waren auch in der Kommunalpolitik aktiv, waren im Diemelseer Parlament und im Kreistag vertreten. Wie hilft Ihnen das in der neuen Position? Was haben Sie damit genommen?
Also ich glaube, es ist einfach erstmal gut, wenn man weiß, wie parlamentarische Arbeit funktioniert, also wie Politik auch funktioniert, wie Entscheidungen getroffen werden, wie man da eben zusammenarbeiten kann. Ich habe in der Zeit erlebt, dass sich Parlamente auch einfach positiv verändern können. Also als ich in Diemelsee gestartet bin seinerzeit, da habe ich es so empfunden, dass wir nicht so einen guten Austausch hatten zwischen den Fraktionen, dass es häufig so war, dass jeder auf seiner Meinung so ein bisschen gepocht hat. Und das hat sich wirklich aus meiner Sicht sehr positiv entwickelt, sodass man am Ende auch eher geschaut hat, wir sind hier kommunalpolitisch unterwegs und wir müssen gucken, dass wir gemeinsame Entscheidungen hinkriegen, weil es eigentlich in jedermanns Interesse ist. Und dann hat man natürlich immer noch unterschiedliche Meinungen. Das macht ja auch Demokratie aus, dass man diskutieren darf und am Ende irgendwo einen Kompromiss findet. Also auch Kompromisse eingehen ist was, was ich wirklich gelernt habe, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, auch im beruflichen Kontext. Und das sind so Sachen, die ich mitnehme. Und bei mir ist es heute so, und da entwickelt man sich, glaube ich, auch einfach persönlich weiter. Ich betrachte auch Diskussionen nicht mehr so persönlich, also dass ich einfach mich da auch, glaube ich, selbst weiterentwickelt habe, dass man eben einfach sagt, man gesteht auch jemand anderen zu, dass der eine Meinung hat und dass der vielleicht sogar auch Recht haben könnte. Und da muss man ja dann auch erstmal hinkommen, dass man auch so weit Leine lässt, dass man sagt, ja, lass uns mal einen anderen Blickwinkel sehen und wir gucken mal, ob wir nicht doch irgendwo eine Linie finden. Das sind auf jeden Fall Sachen, die ich mitnehme und da bin ich auch dankbar für.
Jetzt gucken wir mal so ein bisschen auf die Landwirtschaft selber. Die steht ja schon unter Druck, zum einen durch die Erzeugerpreise, zum anderen durch den Klimawandel, Düngeschutzverordnung und so weiter und so fort. Gesellschaftliche Kritik bleibt auch nicht aus. Wo sehen Sie da die größten Herausforderungen für die nächsten Jahre?
Also Klimawandel ist sicherlich eine große Herausforderung. Da ist Landwirtschaft als eine Branche, die mit der Natur arbeitet, im Tagtäglichen natürlich auch ein Stück weit Opfer des Ganzen oder Weiterentwicklung. Das muss man dann sehen. Also auch da versuche ich immer den optimistischen Blickwinkel zu haben und dann eben zu sagen, wir schauen jetzt schon, wie müssen wir Pflanzen verändern, dass sie mit den neuen Bedingungen zurechtkommen. Wie müssen wir unsere Anbausysteme verändern, dass sie damit zurechtkommen. Und da gibt es ganz viele innovative Ansätze, wo auch Landwirtschaft sich stetig weiterentwickelt. Und das ist gut. Also auch da ist es ständig eine Mischung aus. Wir kriegen eine Herausforderung. Wir gehen den Schritt weiter. Wir passen uns an. Wir werden besser. Wir werden auch als jemand, der emittiert, besser. Also dass wir auch dieses Problem einfach besser in den Griff bekommen. Und von daher ist das sicherlich schon ein ausschlaggebender Punkt. Politische Rahmenbedingungen sind natürlich schon immer eine Herausforderung. Wir haben auf der einen Seite natürlich einen Weltmarkt, mit dem wir konkurrieren müssen. Wir haben auf der anderen Seite Auflagen, die uns hier in der Bundesrepublik, also in Deutschland oder auch in Gesamteuropa einfach auferlegt werden. Und in diesem Kontext müssen wir uns irgendwo bewegen. Und auch da ist es immer wichtig, irgendwo das Ganze im Auge zu behalten. Und bei allen Herausforderungen finde ich immer, dass man eben das Thema Nachhaltigkeit, auch wenn das ja ist so ein Begriff, den manchmal schon keiner mehr hören will, aber Nachhaltigkeit ist für mich immer noch die wirkliche Mischung aus, wir haben die ökologischen Sachen im Blick, wir haben die ökonomischen Sachen im Blick, wir haben die sozialen Komponenten im Blick und müssen auch da dann am Ende einen Kompromiss finden. Und manchmal haben wir wir haben meistens Zielkonflikte in der Landwirtschaft zwischen eben, wir wollen möglichst effizient sein und wir wollen aber auch auf der anderen Seite eben verschiedenste gesellschaftliche Kriterien erfüllen. Und dann haben wir aber auch noch Preise, die eben vielleicht gar keinen Spielraum lassen. Also von daher sind diese Zielkonflikte da. Und da am Ende dann den Kompromiss zu finden, das ist schon eine Herausforderung. Und in diesem Kontext bewegen sich die Betriebe.
Und das war Teil 1 des Gesprächs. Es gibt noch einen zweiten Teil, wo ich mit Stefanie Wetekamp darüber spreche, wie Öffentlichkeitsarbeit gelingen kann, wie die Landwirtschaft sich gut präsentieren kann und was der Vorteil von Waldecker Landwirtschaft gegenüber anderen Gegenden in der Zukunft ist. Seid gespannt in einer der nächsten Folgen, Teil 2. Der Blick in den Redaktionskalender. An diesem Wochenende ist dann doch einiges los und ich finde, es ist eine ganz gute Mischung. Beim Blick zeigt sich nämlich, wir bleiben erstmal am Mittwoch hängen, da fährt meine Kollegin in ein Neubaugebiet und schaut beim Spatenschicht mal genauer hin. Das Feuerwehrhaus in Usseln, das soll zudem neu gebaut werden. Mein Kollege lässt sich die Pläne und die Finanzlage dazu mal erklären. Und am Wochenende, da knattert's dann mächtig in Münden. Der MC Hurricanes lädt zum bundesweiten Motorradtreffen ein. In Usseln knallt's dann eher, da ist von Samstag bis Montag Schützenfest. Und Wassermarsch im übertragenen Sinne ist Samstag und Sonntag in Harfshausen. Da feiert die Feuerwehr 50-jähriges Bestehen mit Treckerkorso, Wettbewerben und Frühschoppen. Und passend dazu, in Flammen steht dann der Diemelsee am Samstag beim Oberlauber-Festival in Heringhausen. Und zu guter Letzt, das Korbacher Wolfgang Bonemager Museum, das lädt am Samstag und Sonntag zum Museumsfest mit freiem Eintritt und Aktionen. Und übrigens, genauere Infos dazu und einen Bericht zum Genannten findest du immer in deiner WLZ-Ausgabe frühmorgens am Frühstückstisch oder als E-Paper ab 20 Uhr. Ich lasse dich nicht aus dieser Folge ohne eine gute Nachricht. Die kommt diesmal aus Sachsenberg. Der Anfang ist nämlich da gemacht. In Sachsenberg entsteht ein Teegutlädchen. Der erste Spatenstich fand bereits statt. Im Oktober soll der Lebensmittelmarkt an der Frankenberger Straße und der Straße am Teich eröffnet werden. Zitat, es waren viele Hürden zu überwinden, so Wolfgang Möller beim Bauauftakt. Die Investition bewegt sich um 600.000 Euro. Ohne Förderung durch das LIDA-Programm wäre sie nicht realisierbar gewesen. Das Ehepaar Möller, das auch das Teegutlädchen in Löhlbach führt, ist Investor und Betreiber. Auf 200 Quadratmetern Verkaufsfläche sollen bis zu 3.500 Artikel angeboten werden. Ein Supermarkt in Miniatur mit Bedien- und Selbstscan-Kasse. Dass in einem Ort mit knapp 1.000 Einwohnern ein Supermarkt gebaut wird, ist nicht selbstverständlich. Doch eine Standortanalyse zeigte Bedarf. Die Lage direkt an der Durchgangsstraße Frankenberg-Korbach wurde mit Bedacht gewählt. Landrat Jürgen van der Horst lobte das Projekt. Nahversorgung treibt uns um, da beginnt die Daseinsvorsorge, sagte er. Bürgermeister Henning Scheele betonte die perfekte Lage mit einem Einzugsgebiet von rund 4.000 Menschen. Aus dem LIDA-Programm, da steht eine Fördersumme von 168.700 Euro in Aussicht. Der Laden soll dann auch eine heiße Theke für Durchreisende und flexible Öffnungszeiten bieten, ergänzt durch eine App für den Einkauf außerhalb der Kernzeiten und 3 neue Arbeitsplätze entstehen vor Ort. Und warum ist das eine gute Nachricht? Naja, sie zeigt, dass sich etwas bewegt beim Thema Nahversorgung. Es hat ja viele Initiativen im Waldecker Land gegeben für kleine Lädchen, auch in Sachsenberg bereits mal, mit unterschiedlichen Finanzierungskonzepten. Manche existieren noch, manche sind leider wieder Geschichte. Ja, Teegut würde nicht bauen, wenn sich das finanziell nicht rechnen würde. Aber die Händler haben ihre Konzepte angepasst und kommen nur mit kleineren Lädchen in den ländlichen Raum. Gut für uns. Und das war es mit dieser Folge. Gib mir gerne Feedback zur Folge. Welche Themen interessieren dich und was brennt dir auf den Nägeln? Erzähl es mir und vielleicht greifen wir das Thema mal auf und sprechen miteinander, womöglich auch in diesem Podcast. Sende mir eine WhatsApp-Nachricht an 0170 73 72 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos findest du auch in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere doch ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfiehl den Podcast bitte weiter und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags und alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.